Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Duisburger Oberbürgermeister Sauerland lehnt einen Rücktritt weiter ab. Er äußerte sich auch heute nicht persönlich, sondern gab eine schriftliche Erklärung heraus. Darin heißt es, zunächst müsse geklärt werden, ob die Stadtverwaltung für die Katastrophe bei der Love Parade verantwortlich ist. Er werde sich aber einem Abwahlverfahren stellen. Für dieses Verfahren ist Sauerlands Zustimmung allerdings nicht nötig.
Das Duisburger Rathaus bekommt vorerst keinen neuen Chef. Eine interne Ermittlungsgruppe soll erst einmal herausfinden, ob die Stadtverwaltung Fehler gemacht hat. Oberbürgermeister Sauerland, der seit Tagen die Öffentlichkeit meidet, betonte heute nochmals schriftlich, er sei bereit, sich seiner persönlichen und politischen Verantwortung zu stellen. Aber nach wie vor kein Rücktritt. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich erst Klarheit über eine etwaige tatsächliche Verantwortung der Stadtverwaltung haben muss, bevor ich die politische Verantwortung dafür übernehme. In Duisburg sammeln Bürger seit Tagen Unterschriften, um den Oberbürgermeister aus dem Amt zu jagen. Auch SPD, FDP und Linke wollen Sauerland im Rat abwählen. Das Verfahren funktioniert so. Im ersten Schritt können Ratsmitglieder ein solches Verfahren beantragen. Dazu braucht es eine einfache Mehrheit. Dann muss der Rat mit einer Zweidrittelmehrheit der Abwahl zustimmen. Das ginge nur mit den Stimmen der CDU. Die letzte Entscheidung haben dann die Bürger. Adolf Sauerland könnte einem solchen Bürgerentscheid zuvorkommen und die Abwahl akzeptieren. Sauerland erklärte heute, er wolle sich einem Abwahlverfahren stellen. Diese Aussage stößt bei der SPD in Duisburg auf Unverständnis.
Ich finde, da werden die Bürger regelrecht veralbert. Es ist unfassbar, dass jemand sagt, er stelle sich einem Verfahren, dessen Zustandekommen er ohnehin nicht verhindern kann.
Seine Kritiker dürfte der Oberbürgermeister mit seiner persönlichen Erklärung nicht besänftigt haben. Adolf Sauerland bleibt unter Druck.
In Pakistan fordern die verheerenden Überschwemmungen immer mehr Todesopfer. Mehr als 1.300 Menschen sind nach Schätzung der Behörden bislang ums Leben gekommen. Fast 2 Millionen sind obdachlos. Betroffen ist derzeit vor allem der Nordwesten des Landes, unter anderem das Swat-Tal. Die Rettungsarbeiten kommen hier nur langsam voran, die Gefahr von Seuchen wächst. Auslöser der Katastrophe war schwerer Monsunregen und weitere Regenfälle werden erwartet.
Die Distrikthauptstadt Nowshera ist von den Wassermassen beinahe eingeschlossen. Am Nachmittag im Nordwesten Pakistans. Ganze Dörfer sind von den Fluten weggerissen worden. Mit bloßen Händen suchen Kinder in den Trümmern nach den Habseligkeiten der Familien. Zehntausende sind noch immer ohne Hilfe eingeschlossen. Helfer befürchten den Ausbruch von Seuchen und bemühen sich vor allem um die Trinkwasserversorgung der Überlebenden.
Aber man muss wirklich sehr vorsichtig sein. Es kann relativ schnell gehen, dass dort Krankheiten wie zum Beispiel Cholera ausbrechen und sich auch schnell verbreiten. Daher ist das momentan wie in jeder Flutsituation eine unserer größten Prioritäten.
Im Katastrophengebiet wächst die Unzufriedenheit vieler Menschen mit dem Krisenmanagement der Regierung, so wie hier im Swat-Tal. Schon vor der Flutkatastrophe waren Hunderttausende auf der Flucht vor dem Krieg zwischen pakistanischer Armee und den Taliban. Jetzt versuchen die Soldaten zu helfen, doch viele Menschen fühlen sich im Stich gelassen. Das Wasser kam und hat unsere Häuser davongetragen. Die Regierung hat woanders Dämme geöffnet, glaubt dieser Mann. 20.000 Häuser, die Moschee und die Schule seien zerstört worden. Für die kommenden 48 Stunden sagen Meteorologen neue Regenfälle in Pakistan voraus. Und dann, so fürchten die Helfer, könnten weitere Provinzen im Süden des Landes betroffen sein. Dort fliehen die Menschen schon seit Tagen vor den herannahenden Fluten.
Auch Russland kämpft mit einer der schlimmsten Naturkatastrophen seit Jahrzehnten. Hier haben tausende Wald- und Torfbrände bereits zahlreiche Dörfer vernichtet, mindestens 40 Menschen starben. 500.000 Hektar Land stehen in Flammen, das ist die doppelte Fläche Luxemburgs. Die Regierung verhängte den Notstand über die am stärksten betroffenen Gebiete, unter anderem die Städte Nischni Nowgorod und Woronesch. Russland erlebt zurzeit die größte Hitzewelle seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 130 Jahren.
Diese Bilder zeigt das russische Fernsehen heute Abend aus der Region Wladimir, östlich von Moskau. Nicht zu stoppen scheinen die Flammen und sie wüten in ganz Russland. Mindestens 7.000 Brände soll es geben. In Moskau hielt Ministerpräsident Putin dem Kabinett und den Gouverneuren der betroffenen Gebiete eine Standpauke. Ich verlange, dass sie mir einen Plan vorlegen, wie sie den Brandschutz verbessern. Für jeden einzelnen Ort von ihnen unterschrieben. Es kann nicht sein, sagte Putin, dass Bürger die Feuerwehr anrufen und keine Antwort bekommen. Hier bei Woronesch werden Kleider verteilt und das Nötigste, was die Menschen jetzt brauchen. Denn viele mussten vor den Flammen fliehen, ohne irgendetwas mitnehmen zu können. 4.000 sind bereits obdachlos. Niemand hat uns geholfen. Wir haben immer die Feuerwehr angerufen. Die haben gesagt, wir kommen schon, aber es kam keiner. So wie ich aus meinem Haus gesprungen bin, so stehe ich jetzt hier. Ich habe nichts mehr. Russlands Hauptstadt Moskau lag am Vormittag wieder unter einer dichten Smogdecke. Die Brände kommen näher. Im Südosten sind sie mittlerweile bis auf 12 Kilometer an die Stadtgrenze herangerückt.
US-Präsident Obama hat seine Irak-Strategie bekräftigt. Alle US-Kampftruppen sollten das Land bis Ende des Monats verlassen haben, versicherte der Präsident in einer Rede vor Veteranen in Atlanta. Damit erfülle er das Versprechen, das er vor Amtsantritt gegeben habe, nämlich den Krieg im Irak verantwortungsvoll zu beenden.
Er habe es als Präsidentschaftskandidat versprochen, so Obama heute vor Kriegsveteranen. Und genauso geschehe es jetzt. Pünktlich Ende August, Ende der Kampfeinsatz. Ein zufrieden wirkender Präsident, endlich einmal eine gute Nachricht. Ende des Monats werden wir über 90.000 Soldaten aus dem Irak zurück nach Hause geholt haben. Nach dem Abzug der Kampfbrigaden werden nur noch 50.000 US-Soldaten bis Ende 2011 im Irak bleiben, vor allem um irakische Truppen auszubilden und US-Bürger im Land zu schützen. Auch das aber, so Obama, sei nicht ungefährlich. Es gibt da immer noch Menschen mit Bomben und Waffen. Die bittere Wahrheit ist, wir haben noch nicht das Ende amerikanischer Opfer im Irak gesehen. Wie zur Bestätigung kamen in der Nacht 3 Zivilisten durch einen Bombenanschlag in Bagdad ums Leben. Der Juli gilt als der blutigste Monat im Irak seit 2 Jahren. Doch die angekündigte Heimkehr der letzten Kampfbrigaden, trotz aller politischen Wirren im Irak, gilt als Erfolg für Obama.
Den ganzen August über wird Barack Obama überall im Land ähnliche Reden halten. Kurz vor der Kongresswahl versucht der Präsident, das Thema der politischen Diskussion in eine andere Richtung zu lenken. Weg von den Problemen wie Afghanistan, Wirtschaftskrise oder Ölkatastrophe hin zu seinen Erfolgen. Erfolgreicher Irakabzug, Gesundheitsreform und Bankenregulierung. Obama schaltet um von Regierungsalltag auf Wahlkampfmodus. Das kann er und die Demokraten haben es bitter nötig.
Maßgeblich für das militärische Engagement der Amerikaner war auch die irakische Invasion im benachbarten Kuwait. Am 2. August 1990, also heute vor 20 Jahren, waren die Truppen von Diktator Saddam Hussein in das kleine Ölemirat einmarschiert. Erst ein Militäreinsatz unter US-Führung zwang sie Monate später zum Rückzug. In der Region wurde heute nur sehr zurückhaltend an den Jahrestag der Invasion erinnert.
Kaum eine Zeitung heute Morgen in Bagdad, die auf den Jahrestag einging. Die Menschen erinnern sich nur ungern. Schließlich begann mit dem Überfall der Niedergang ihres Landes. Es ist ein trauriger Tag, weil er beiden Völkern nur geschadet hat. Und dieser Schaden dauert immer noch an. Vor 20 Jahren begann der Verfall des Irak mit diesem kurzlebigen Triumph über den kleinen Nachbarn Kuwait. In nur wenigen Stunden hatten damals die Truppen Saddam Husseins das Ölemirat überrollt. Bilder gibt es nur wenige von dem Einmarsch. Der hochverschuldete Irak wollte sich mit Kuwaits Öl sanieren. Ein ehemaliger irakischer Offizier, der damals dabei war. Das war ein außerordentlich dummes Unternehmen. Es führte zur Verelendung des irakischen Volkes, von der es sich heute noch nicht erholt hat. Das Chaos in unserem Land hat damals begonnen. Nach 7 Monaten hatte eine Militärallianz unter amerikanischer Führung den irakischen Aggressor vertrieben. Die UNO verhängte Sanktionen gegen das Land, die aber mehr das Volk trafen als den Diktator. Der sah sich als Sieger und nicht wenige Araber folgten dieser Geschichtsdeutung. Saddam hat den Westen herausgefordert. Die Invasion hat damals die innere Ordnung der arabischen Welt zerstört. Vorher gab es so etwas wie ein gemeinsames Grundverständnis nach dem 2. August 1990 nicht mehr. Auch der Irak hat sich von den Folgen der Kuwait-Besetzung noch nicht erholt. Das Chaos heute hat viel mit der Besetzung damals zu tun.
Bundesarbeitsministerin von der Leyen ist Berichten entgegengetreten. Bei der Neuregelung der Hartz-IV-Sätze werde eine Erhöhung von 359 auf etwa 400 Euro herauskommen. Die Berechnungen seien noch nicht abgeschlossen, so von der Leyen. Die Regelsätze für Erwachsene und Kinder müssen nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bis zum Jahresende neu festgesetzt werden. Bislang waren sie an die Renten gekoppelt. In Zukunft könnten sie sich an den Löhnen oder an den Lebenshaltungskosten orientieren.
Millionen Langzeitarbeitslose hoffen auf mehr Geld vom Staat. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes müssen die Hartz-IV-Regelsätze bis zum Jahresende neu berechnet werden. Opposition und Sozialverbände fordern eine Erhöhung.
Wer von Hartz-IV leben muss, muss in Armut leben, kann seine Kinder nicht teilhaben lassen, hat vor allen Dingen auch kaum Möglichkeiten, ihnen die Zukunftschancen einzuräumen, die sie brauchen. Deshalb benötigen wir eine deutliche Erhöhung der Regelsätze.
Politiker von Union und FDP warnen hingegen vor höheren Hartz-IV-Ausgaben.
Es muss immer so sein, dass Arbeit sich mehr lohnt als Nichtarbeit. Deswegen müssen wir sehr aufpassen, dass die Sätze nicht zu weit angehoben werden.
Bundesarbeitsministerin von der Leyen lässt offen, ob die Regelsätze für Hartz-IV-Empfänger steigen werden. Derzeit entwickle ihr Ministerium neue Grundlagen zur Berechnung.
Nun, wir müssen berechnen, was ein Mensch zum Leben braucht. Das Existenzminimum, das hat das Verfassungsgericht so vorgegeben. Und diese Rechnungen finden zurzeit statt. Die Daten werden im Herbst vorliegen. Aber im Augenblick gibt es noch keinerlei Hinweise, dass die Hartz-IV-Regelsätze in irgendeine Höhe ansteigen werden.
Fest steht aber, Ursula von der Leyen will einen sogenannten Bildungspass für Kinder von Hartz-IV-Empfängern einführen. Damit sollen zusätzliche Leistungen wie Schulessen, Nachhilfe oder der Zugang zu Sport- und Musikvereinen bezahlt werden.
Rund einen Monat vor dem Beginn des Ausbildungsjahres haben etwa 150.000 Schulabgänger noch keine Stelle gefunden. Auf der anderen Seite sind noch mehr als 100.000 freie Ausbildungsplätze gemeldet. Dabei passen aber Angebot und Nachfrage oft nicht zusammen. Viele Jugendliche finden keine Stelle in ihrem Wunschberuf und viele Unternehmen beklagen, die Bewerber seien nicht geeignet.
Seit heute lernt Lisa Altmann in einem Landhotel bei Berlin. 3 Jahre soll ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau dauern. Eigentlich hätte ihr Chef Frank Mertens gerne noch einen weiteren Lehrling ausgebildet. Doch für die Stelle in der Küche fand er keinen geeigneten Bewerber.
Viele, die aus der 10. Klasse rauskommen, können einfach nicht im Kopf rechnen. Und auch in der Küche ist es wichtig, dass man mal schnell weiß, in einer Suppenschüssel ist so und so viel drin.
In diesem Jahr gibt es so viele offene Lehrstellen wie nie zuvor. Das liegt auf der einen Seite an den geburtenschwachen Jahrgängen, auf der anderen Seite an der besseren wirtschaftlichen Lage. Insgesamt haben 511.200 Bewerber seit Oktober einen Ausbildungsplatz gesucht. Davon haben 152.500 bislang noch keinen gefunden. Im selben Zeitraum wurden 424.200 offene Stellen gemeldet. Aktuell sind noch 108.500 nicht besetzt. Vor allem Betriebe in ländlichen Regionen und in Ostdeutschland haben Probleme, geeignete Bewerber zu finden. Die Wirtschaft fordert schnelles Handeln.
Man muss insbesondere früh ansetzen, Berufsorientierung nachschulen. Das ist das, was wahrscheinlich in den letzten Jahren auch zu sehr versäumt wurde. Letzten Endes fängt Ausbildung in der Schule an.
Die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass bis zum Herbst viele Stellen besetzt werden können. Einige Ausbildungsbetriebe befürchten allerdings, dass sich der Lehrlingsmangel in den nächsten Jahren eher noch verschärfen wird.
Sinti und Roma aus ganz Europa haben heute an ihre von den Nazis ermordeten Angehörigen erinnert, mit einem Gedenktag in Auschwitz-Birkenau, dem ehemaligen Konzentrationslager, das die Nazis im damals besetzten Polen errichtet hatten. Mehrere hundert Menschen kamen zu der Gedenkfeier auf dem ehemaligen Lagergelände. Seit 1943 wurden dort auch Sinti und Roma interniert, Tausende starben. Die letzten von ihnen, 2900 Häftlinge, wurden am 2. August 1944 in den Gaskammern von Birkenau ermordet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 3. August.
Mitteleuropa liegt unter Tiefdruckeinfluss, die Folge kühleres, unbeständigeres Wetter. Im Süden und Osten Deutschlands muss in der Nacht mit der giebigen, teilweise gewittrigen Regenfällen gerechnet werden. Vor allem in Bayern und Sachsen besteht Unwettergefahr. Es gelten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Sonst fallen in der Nacht nur einzelne Schauer. Auch am Tag im Osten und Südosten teilweise noch kräftige, gewittrige Regenfälle, sonst mal Sonne, mal dichte Wolken mit einzelnen Schauern und Gewittern, im Westen ist es am freundlichsten. Abseits der Gewitter weht der Wind schwach bis mäßig aus Nordwest bis West. Heute Nacht bis 10 Grad in den westlichen Mittelgebirgen, 17 Grad im Osten. Am Tag 18 Grad im Vogtland, 25 Grad in Frankfurt am Main. Am Mittwoch teilweise längere freundliche Abschnitte, später von Westen neue mitunter kräftige Schauer. Am Donnerstag regnet es vor allem im Südosten, sonst mal Sonne, mal Wolken. Am Freitag im Osten Regen, sonst wird es wieder freundlicher.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Abwahl statt Rücktritt, wie Duisburg auf die Erklärung des Oberbürgermeisters reagiert und Schicksalsbegegnung, Wiedersehen zweier DDR-Fluchthelfer nach 46 Jahren.